Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das heutige Thema ist eines, das nicht nur gleichzeitig brandneu ist und irgendwie Parallelen in der Vergangenheit hat, sondern auch eines, was in den Vereinigten Staaten gerade heiß diskutiert wird, was definitiv heute schon in Zukunft noch mehr auf Europa abstrahlen wird. Es geht nämlich um künstliche Intelligenz einerseits und andererseits die Rivalität zwischen den USA und China und was Europa und vor allem digitale Souveränität damit zu tun haben. Es geht, um es ganz konkret zu machen, eigentlich um die Essenz von dem, was ein ziemlich bekannter Tech-Intellektueller in den Vereinigten Staaten seit einiger Zeit als These häufiger wiederholt. Es handelt sich um Scott Galloway, der ist NYU-Professor und Amerikas lautester Tech-Ökonom. Und das, was er gesagt hat im Podcast The Diary of a CEO, einer der meistgehörten Podcasts der Welt, im Mai 2026, das hat sich inzwischen in bestimmten Bereichen nicht nur bewahrheitet, sondern sogar intensiviert. In seine These hören wir als Zitat mal direkt hinein.
I think China is beginning to engage in what I'll call AI dumping. And that is they're going to have a series of open weight models. About a third of corporations now are supposedly using Chinese lightweight open weight models that are cheaper. If I were Xi, I would just dump cheap AI into the US market. And the moment large corporations start announcing they're not engaging these multi-million dollar site licenses with Anthropic or OpenAI, they're using these inexpensive Chinese models. And the market realizes that there's no way they can justify these incredible valuations. I think the US market crashes because 40% of the S&P now is directly or tangentially related to this giant bet America is making on AI. The majority of GDP growth over the last 2 years has come from AI CapEx. If that slows down, we're immediately in recession.
Diese These hat sich inzwischen in mehrerlei Hinsicht sowohl bestätigt wie auch relativiert und trotzdem ist die Zielrichtung klar. Wenn wir eine Rivalität annehmen zwischen China und den Vereinigten Staaten, für die es ganz handfeste Anhaltspunkte geht, vielleicht muss man das noch nicht wieder Kalten Krieg nennen, aber von der Technologiegrößenordnung prallt da etwas aufeinander. Wenn man sich also genauer anschaut, was da passiert, dann ist das KI-Dumping eigentlich etwas, was man als neuen Aufguss eines schon relativ alten Kampfes betrachten kann. Nämlich eine Art modernes Stahldumping. Für die Jüngeren unter uns, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, die vielleicht damals schon im 20. Jahrhundert sich angeschaut haben, wie genau der Aufstieg von China angefangen hat, als inzwischen eben auch ökonomische Weltmacht. Das war vor allem über Stahldumping. Auch die Bundesrepublik war damals davon betroffen, weil in China Arbeitskraft so billig und so vielfältig verfügbar war und durch ein paar kluge strategische Weichenstellungen die ganze Produktion in China so billig und strategisch war China und ist China der größte Globalisierungsgewinner der letzten 30 Jahre. Um sich das mal zu vergegenwärtigen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre waren noch fast 90% der Menschen in China in extremer Armut. Zahlen der Weltbank von damals belegen das. Und inzwischen ist China ein ökonomisches Powerhouse, will sagen, der Wohlstand ist dort auf ganzer Breite angekommen. Und das, obwohl wir von weit über 1 Milliarde Menschen sprechen. Geschafft haben sie das unter anderem mit einer Dumpingstrategie. Diese Dumpingstrategie hat nicht nur Produktion in China quasi so günstig gemacht, dass China zur Werkbank der Welt wurde. Das ist die Essenz der Globalisierung, sondern wir haben vor allem am Beginn auch eine bestimmte Form von Weltmarktdumping als Strategie von China gesehen. Das hat beim Stahl angefangen, beziehungsweise war das die Ebene, die zuallererst von China sehr offensiv adressiert worden ist. Das bedeutet, die vielen Einsatzmöglichkeiten von Stahl, die sind irgendwann in der Qualität in China in einer Breite hergestellt worden, dass plötzlich kaum noch machbar war, in Europa oder in den Vereinigten Staaten auch nur halbwegs zum gleichen Preis Stahl herzustellen. Spezialstähle, und davon gibt es eine große Menge, Dinge, die sind zu einem guten Teil weiter in verschiedenen anderen Teilen der Welt geblieben. Aber China hat darüber gelernt, wie man mit den Weltmärkten so umgehen kann, dass plötzlich 80 und mehr Prozent in bestimmten Bereichen des Weltmarkts nach China wandern. Und genau dieser Hebel ist einer, den Scott Galloway jetzt bei KI wieder sieht und jetzt als geopolitische Herausforderung. Denn die These, die er da vertritt, ist, dass wenn China die Vereinigten Staaten wirklich kleinkriegen wollen würde, dann würden sie das nicht nur mit Trump sehr viel leichter schaffen können, sondern sie würden die Abhängigkeit von KI von inzwischen sehr vielen Unternehmen ausnutzen und gleichzeitig ausnutzen, dass sehr hohe Kosten pro Token in den Unternehmen inzwischen ein echtes Problem sind. Token, also quasi die Einheit, mit der man die Rechenpower bei KI misst, den Recheneinsatz für eine bestimmte Aufgabe. Diese Tokenpreise waren zuletzt so krass explodiert, dass sogar Microsoft gesagt hat, Leute, bitte benutzt nicht mehr so oft und so intensiv Claude Code, hat seinen Entwicklern den Claude Code Zugang gestrichen. Die sollten dann die Produkte des eigenen Hauses verwenden. Das nur nebenbei. Aber es ist vollkommen klar, dass bei aller Liebe und auch bei aller Hinwendung zu KI, was Effizienz angeht, irgendwann der Punkt erreicht ist, wo KI so teuer wird, dass es sich nicht mehr lohnt, KI einzusetzen. Und an dieser Grenze schrauben wir wirtschaftspolitisch gesehen gerade herum. Das ist die große Aufgabe vieler Unternehmen in den nächsten Jahren. Wie kann ich das ausbalancieren? Den völlig unbestreitbaren Effizienz- und Effektivitätsvorteil in vielen Bereichen, der aber nicht so leicht zu heben ist einerseits, der zweiterseits viel Bildung erfordert von den Leuten, die damit arbeiten, und der dritterseits eben nicht kostenlos zu haben ist, sondern Token kostet. Und da ist eine mögliche Strategie von China am Horizont erkennbar und mehr, dass die dortigen Modelle, die meisten relevanten darunter, sind mit einer Open-Source-Strategie hinterlegt, will sagen auch zugänglich, was ganz viel von den Innereien dieser KIs angeht, anders als viele amerikanische KIs, dass diese KI-Anwendungen so billig angeboten werden, dass die großen KI-Player in den Vereinigten Staaten irgendwann nicht mehr schaffen, ihren Wert zu rechtfertigen. Wenn die Qualität der chinesischen KI halt ähnlich groß ist wie die von OpenAI oder Anthropic, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich fragt, warum soll ich denen dann bis zu 10-mal mehr bezahlen, was die Kosten je Token angeht, wenn ich ungefähr das Gleiche von der Leistung auch haben kann in einem A Open Source Modell, was B im Zweifel vielleicht ein Zehntel oder ein Fünftel kostet. Würde man das als geopolitisch wirksame wirtschaftskriegerische Maßnahme betrachten, dieses KI-Dumping, ungefähr so, wie das im Stahlbereich schon gelesen werden konnte, dann würde das heißen, dass der gesamte ökonomische Vorsprung von den Vereinigten Staaten, der im Moment fast ausschließlich bei den Tech-Konzernen und damit weitestgehend bei KI liegt, dass der von einem auf den anderen Tag in sich zusammenfallen könnte. Denn noch ist die KI-Forschung in den Vereinigten Staaten ganz weit vorn, aber China holt auf. Der Vorsprung der chinesischen Modelle gegenüber den amerikanischen Modellen, der wird von Fachleuten irgendwo zwischen 6 und 12 Monaten eingeschätzt. Es gibt auch Leute, die sagen, China schafft es auf absehbare Zeit gar nicht aufzuschließen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Benchmarks, wie man den Vergleich nennt, nicht nur von KI, aber da sind diese Benchmark-Ranglisten sehr bekannt und auch aussagekräftig geworden. Da gibt es also Benchmarks, die zeigen, naja, irgendwann demnächst wird der Punkt erreicht sein, wo es nicht mehr so wichtig ist, ob man OpenAI mit dem neuesten Modell einsetzt oder 6 Monate später ein entsprechendes Modell von, sagen wir, Alibaba namens Qwen. Schon heute ist erkennbar, dass für viele von den Dingen, die man im Alltag KI-seitig abbilden will, auch Modelle reichen, wo man vor ein paar Monaten noch gesagt hätte, nee, das klappt auf gar keinen Fall. Tatsächlich sehen und lernen immer mehr Unternehmen, dass KI nicht gleich KI sein muss. Dass für so Spitzenaufgaben heutige KIs vielleicht noch gar nicht ausreichen oder nur zu einem bestimmten Prozentsatz sinnvolle Ergebnisse erzielen, dass aber in bestimmten Alltagsaufgaben, wiederkehrenden Alltagsaufgaben, gar nicht die neueste, beste, teuerste, energieaufwendigste KI angewendet werden muss, sondern vielleicht auch eine reicht, die man sogar lokal betreiben kann und die deswegen mit viel mehr Kontrolle über diesen ganzen Technologieapparat versehen ist. Was sich also am Horizont abzeichnet, ist ein chinesisches KI-Dumping, mit dem man ganz radikal aus China staatskapitalistisch vorgehen könnte, geopolitisch vorgehen könnte, gegen die Bestrebungen nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa eigene große KI-Konzerne oder zumindest KI-Unternehmenszweige aufzubauen. Denn das ist klar und das haben wir bei der Globalisierung gelernt. In dem Moment, wo ein Produkt in China in ähnlicher Qualität verfügbar ist und nur ein Fünftel von dem kostet, was es hierzulande kostet, fängt die Abwanderung erst sachte an und erreicht dann irgendwann einen Höhepunkt. Und auch wenn wir während Corona sehr schmerzhaft gemerkt haben, dass es vielleicht gar nicht klug ist, Stichwort Resilienz, die gesamte Produktion nach China auszulagern, sei es von Antibiotika oder irgendwelchen Kniehebelspannern, auch wenn wir das gelernt haben, gibt es irgendwo einen Kostenpunkt, der eine andere Sprache spricht. Irgendwo fängt es an, zu einem Risiko zu werden, wenn man immer 3-mal teurer, 5-mal teurer, 10-mal teurer gezwungen ist, einzukaufen, Resilienz hin oder her. Erst recht, wenn man da auch noch immer nachhalten muss. Und das wiederum zeigt uns, dass wir hier eine wirtschaftliche Achillesferse, nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern eben auch von Europa haben. Wir hier in Europa und in den Vereinigten Staaten haben die Situation, dass in vielen Bereichen die Kosten deutlich höher sind. Nicht nur die Kosten für Arbeit, die jetzt im KI-Bereich vielleicht nicht essentiell sind, sondern auch die Kosten für das Ganze drumherum. Materialkosten, Energiekosten. In Deutschland sind Energiekosten bis zu 5-mal höher als in China. Und natürlich ist das ein sehr relevanter Punkt. Gleichzeitig haben wir durch den Staatskapitalismus in China, ich würde mal vorsichtig sagen, Vereinfachungen, die im Zweifel bedeuten, dass für den Unternehmenserfolg von staatsnahen Unternehmen, und das sind in China praktisch alle, der Staat von jetzt auf hier Dinge ändern kann, die in Europa kaum durchsetzbar wären. Das sagt uns, dass wir uns in Europa und speziell in Deutschland auseinandersetzen müssen mit einer Zukunft, wo China eine Form von KI-Wirtschaftskrieg führen könnte, der zuallererst so funktioniert, dass die immer größer werdende Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz plötzlich aus China in ähnlicher Qualität viel, viel billiger gehandhabt wird. Und diejenigen, die sagen, das sei nur ein Horrorszenario, denen sei nochmal TikTok zu Gemüte geführt. TikTok hat einen chinesischen Ansatz gewählt, um den damaligen beinahe Monopolisten Mark Zuckerberg im Bereich Social Media irgendwie knacken zu können und das geschafft. TikTok hat sehr radikal nicht auf irgendwelche humanistischen Werte fokussiert, die zwischenzeitlich ja auch im Reiche Zuckerberg eine gewisse Rolle gespielt haben mögen, sondern hat von Anfang an radikal optimiert auf Verweildauer. Wie kann ich die Leute, egal ob sie 8 sind oder 80, so lange wie möglich auf meiner Plattform halten? No matter what. Bei den Inhalten hat man erst nach und nach überhaupt angefangen, sinnvolle Moderation herzustellen. Eine chinesische Moderation, die wirklich nicht den europäischen Werten entspricht, die gab es fast von Anfang an. Aber vollkommen klar, wir haben mit TikTok eine Art Playbook, wie man technologische Weltherrschaft, und ich rede hier von Weltherrschaft, weil TikTok in vielen Ländern, gerade westlichen Ländern, in einer bestimmten Altersgruppe fast ohne Konkurrenz ist, wenn man von Instagram mal ein wenig absehen möchte. Wenn TikTok es also geschafft hat, nach dem chinesischen TikTok-Playbook eine Form von technologischer Social-Media-Weltherrschaft in bestimmten Bereichen zu erreichen, warum sollten sie genau das Gleiche nicht auch im Bereich KI tun? Weil die Abhängigkeit, was TikTok angeht, sich eher auf, sagen wir mal, 14- bis 40-jährige Menschen beschränkt hat. Und die Abhängigkeit, was KI angeht, die ist im Moment quer durch die gesamte Wirtschaft und einen guten Teil der Bevölkerung spürbar. Dass diese Abhängigkeit immer größer und immer intensiver wird, das erkennt man an einer Reihe von Zahlen, an den Nutzungszahlen zum Beispiel junger Menschen und auch am Verhalten von jungen Menschen, wie sie KI in ihr Leben integriert haben. Es gibt ja schon aus dem letzten Jahr ein Zitat, was ich schon häufiger hier in diesem Podcast gebracht habe. Und das ist ein Zitat von Sam Altman, bei jungen Menschen immer noch zu fast 80% Weltmarktführer, was KI-Chatbots angeht. KI ist für die Generation Z eine Art Lebensberater geworden. Life Advisor, hat Sam Altman gesagt. Sie fällen praktisch keine Entscheidung mehr, ohne vorher ChatGPT zu fragen. Und natürlich ist ChatGPT hier zunächst austauschbar. Junge Menschen sind viel flexibler in der Auswahl. Wir haben gesehen, wie die Übermacht in Anführungszeichen von Facebook bei jungen Menschen zum Beispiel durch Snapchat gebrochen worden ist. Eine Plattform, die lange sehr stark auf junge Menschen fokussiert hat und sogar mit ihrer Usability oder sogar Anti-Usability so funktioniert hat, dass sehr junge Leute sofort die Funktionsweise verstanden haben, während ältere Menschen abgeschreckt waren dadurch, dass sie gar nicht wussten, was man da wie machen können soll. Das bedeutet nichts anderes, als dass junge Menschen sehr schnell bereit sein werden, und ChatGPT zu wechseln auf GenGPT In dem Moment, wo sie zum Beispiel einen Kostenvorteil haben. In dem Moment, wo sie zum Beispiel einen spürbaren Qualitätsvorteil haben. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil wir hier nicht nur an einer technologischen und ökonomischen Komponente entlangschrappen, sondern auch an einer direkt angrenzenden und vielleicht sogar noch größeren Diskussion. Wenn wir davon ausgehen, wie Social Media die Köpfe der Menschen geprägt hat, dann haben wir das Gleiche in einer Turbo-Version bei Chatbots. Chatbots als Referenzpunkt sind heute schon beeinflusst von China. Man frage einmal eine chinesische KI nach den Vorgängen auf dem Platz des himmlischen Friedens oder nach dem Status von Taiwan. Und dann wird man Antworten bekommen, die sehr deutlich machen, dass hier eine Beeinflussung eben auch inhaltlicher Natur stattfindet. Die Guardrails, von denen wir sprechen, die eingebauten Sicherheitsmechanismen, dass man auf ChatGPT.com eben nicht fragen kann, wie baue ich denn am günstigsten irgendwie eine Bombe oder so. Also diese Sicherheitsmaßnahmen, die eingebaut sind in den Plattformen, in die verschiedenen Modelle, die sind in China natürlich den chinesischen Werten angepasst und die wiederum sind einer Diktatur in vielen Fällen angemessen. Es mag Situationen geben, wo sich das aufbohrt. Und wir haben auch bei TikTok gesehen, dass man das nicht monolithisch betrachten darf. Dass aber im Zweifel alles, was aus China kommt, einer diktatorischen Gesetzgebung unterliegen kann. Und dass hier vor allem ein Machtapparat entsteht, der ausgenutzt wird, wie wir es bei TikTok auch schon gesehen haben. Das zeigt, wir dürfen uns von chinesischer KI nicht zu abhängig machen. Aber schauen wir auf die Strategie des KI-Dumping in der gegenwärtigen Ausformung, nämlich als eine Art Widerstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Im Oktober 22 als Chronologie starten die USA Chip-Exportkontrollen gegen China. Das Ziel ist tatsächlich, und das ist ein guter Monat, bevor ChatGPT überhaupt auf den Markt gekommen ist, den KI-Vorsprung einzufrieren. Es ist ja bekannt, dass man Chips braucht, und zwar viele Chips, und zwar sehr gute Chips, die eigentlich im Moment nur zwei große Konzerne von Weltrang herstellen können, nämlich Nvidia und Google. Und davon braucht man sehr viele Chips, um sehr intensive Berechnungen zu starten. Das, was da aber passiert ist im Oktober 2022, das war eine Zielrichtung, die einiges darüber aussagt, welche geopolitische Funktion das Ganze hat. Denn diese geopolitische Funktion, die hat auch mit so etwas zu tun wie Kriegswaffenkontrollgesetzen, wo über Marktmechanismen verhindert wird, dass eine Technologie einer gegnerischen Macht einen Vorteil verschafft, den sie machtpolitisch ausnutzen kann. Dann im Januar 2025 ein Schock, der tatsächlich klar macht, China ist bereit und willens und in der Lage, das Silicon Valley, die Vereinigten Staaten im Bereich KI massiv zu attackieren. Im Januar 2025 gab es den sogenannten DeepSeek-Schock. Der DeepSeek-Schock bestand daraus, dass wir alle DeepSeek nur kennen, weil im Januar 2025 DeepSeek ein eigenes Chatmodell angeboten hat, plötzlich veröffentlicht hat, das beinahe das Niveau von ChatGPT und Anthropic erreicht hat. Angeblich lagen die Trainingskosten nur bei knapp über 5 Millionen Dollar. Das ist stark umstritten. Vor allem ist umstritten, ob sie das tatsächlich geschafft haben ohne Nvidia-Chips. Es gibt Gerüchte, die allerdings unbestätigt sind, dass sie Nvidia-Chips über dunkle Schmuggelwege trotzdem benutzt haben. Faktisch haben sie geschafft, allein mit einem Angebot von DeepSeek, das erkennbar und spürbar und eben auch in den sogenannten Benchmark in Richtung von OpenAI unterwegs war, die KI-Ökonomie der Vereinigten Staaten zu erschüttern. Am 27. Januar 2025 verlor Nvidia an einem Tag 590 Milliarden Dollar Börsenwert. Das ist der bis dahin größte Tagesverlust einer Aktie überhaupt gewesen. 590 Milliarden Dollar. Das sind Größenordnungen, da sind ganze andere Indizes zusammen nicht in der Lage, das zu erreichen. Und Nvidia, ein einzelnes Unternehmen, verliert es an einem Tag. Verliert. Und zwar nur aufgrund eines Angebots, wo behauptet wird, das sei ohne Nvidia-Chips zustande gekommen. Plötzlich prallen Welten aufeinander. Und die eine Welt, die ist sehr proprietär geprägt. Bedeutet nichts anderes, als dass OpenAI und Anthropic ihre Geschäftsgeheimnisse auf ihren Servern lagern und eben nicht zugänglich machen. Obwohl sie Open heißen bei OpenAI, ist das Ganze ja eine Veranstaltung, die nicht Open Source ist und nicht Open Weight. Das sind zwei manchmal parallel benutzte Begriffe, die über die Offenheit und auch die Gestaltbarkeit der Regeln, nach denen eine KI funktioniert, Auskunft geben. Open Source, das dürften die meisten kennen, ist einfach, ob man den Quelltext einsehen kann. Und Open Weights ist, ob man auch die Daten, mit denen trainiert worden ist und im Zweifel auch die Feinjustierung von diesen Daten einsehen und vielleicht sogar ergänzen oder verändern kann. Die chinesische Strategie geht in Richtung Open Source und Open Weights. Das hat zuerst ökonomische Gründe. Open Source schafft es als technologische Strategie häufig in sehr kurzer Zeit eine Art Ökosystem um sich herum zu errichten. Einfach weil es so günstig ist, durch die kostenlose Downloadbarkeit von Teilen der Software sich nicht nur damit zu beschäftigen, sondern die Software selbst weiter zu ergänzen. Open Source ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Basis für die Digitalisierung. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir im Bereich der Digitalisierung und bei KI noch viel stärker das Phänomen haben, dass zwei Leute eine Idee haben, daran bauen, ohne viel Geld, nur Arbeitszeit investieren. Und weil sie das Open Source Instrumentarium kostenlos benutzen dürfen, bauen sie auf einer Vielzahl von bekannten Technologien und kommen plötzlich mit einer Idee um die Ecke, die die Welt verändern oder erschüttern kann. Diese Art und Weise bedeutet geopolitisch, dass der Erste, der gezwungen ist, mit einer Technologie viel Geld zu verdienen, das häufig am leichtesten macht, indem er sie proprietär anbietet. Die ersten beiden, in diesem Fall OpenAI und Anthropic. Schon Mark Zuckerberg hat angefangen, mit seinem Llama-System auf Open Source aufzubauen. Er hat das vom Aufholen her noch nicht so ganz geschafft. Meine persönliche Haltung dazu ist, dass Mark Zuckerberg sehr geschickt, vor allem bei WhatsApp, die Suchfunktion, man sucht irgendwas in einem Chat, vermengt hat mit der KI und deswegen gigantische Nutzerzahlen hat und behauptet, er hätte die meistgenutzte KI der Welt, wo eigentlich nur Leute irgendwas im Chat oder irgendeine Person suchen. Das nur nebenbei gesagt, aber Open Source ist anerkannt und sinnvoll für zweite oder dritte Player in einem Markt, die aufholen müssen. Und dabei auf die Kraft der Vernetzung und die Kraft der vielen setzen. China ist ja auch, wenn man das von außen manchmal so sehen möchte, alles andere als ein monolithischer Block. Weder politisch, trotz der Diktatur, und schon gar nicht technologisch. Es gibt viele unterschiedliche und teilweise widerstrebende Bereiche und Lager und Strömungen, auch und gerade politisch und technologiepolitisch. Und deswegen ist dort die Open Source und Open Weight Strategie von KI sogar in China einigermaßen umstritten. Aber, und das ist der wichtige Punkt, nicht umstritten ist die Günstigkeit der Angebote. Zwar hat soeben China die Preise deutlich erhöht, aber was eben auch klar ist, dass auf absehbare Zeit KI aus China billiger sein wird als aus den Vereinigten Staaten. Und warum? Weil in den Vereinigten Staaten die wenigen, die es geschafft haben, so umfassende, gigantische Serverfarmen aufzubauen, entweder Menschen im Hintergrund haben, die praktisch unbegrenztes Vermögen haben, wie Elon Musk, der mal hier oder mal da 50 Milliarden ausgeben kann, das ist kein Problem, oder die so hohe Gelder eingesammelt haben, OpenAI und Anthropic, dass irgendwann die Investoren sagen, jetzt wollen wir mal aber, dass ihr Geld verdient. Und genau das drängt die Vereinigten Staaten in eine Position, wo sie merken, wir müssen etwas tun. Dieses "wir müssen etwas tun" ist der Druck, der durch den DeepSeek-Schock noch intensiviert wurde. Dann haben wir 2025 die Welle offener Gewichte. Quen von Alibaba, Kimi von Moonshot, GLM von Z.AI, Minimax. Es gibt eine ganze Reihe von chinesischen High-End-KIs, die fast alle besser sind als die meisten europäischen Anwendungen, die kostenlos herunterladbar sind, die lokal betrieben werden können, die weltweit funktionieren. Interessanterweise ist Quen das meist downgeloadete Software-große Sprachmodell in den verschiedenen Varianten weltweit, längst über die Milliardengrenze drüber gekommen. Natürlich waren das nicht Milliarden Menschen, sondern immer wieder die gleichen, die Updates runtergeladen haben, aber trotzdem zeigt das, was für eine Wirkmacht in der Fläche eine chinesische KI dadurch haben kann, dass sie eine bestimmte Qualität anbietet zu entweder einem sehr kleinen oder gar keinen Preis. Diese Unterscheidung, dass man es selber runterladen kann und dann auf den eigenen Infrastrukturen betreiben kann oder dass man die gleiche Leistung auf den chinesischen Servern bekommt, dann allerdings sehr viel günstiger als auf amerikanischen, das ist genau der Ansatz, mit dem China versucht, wirtschaftlichen Druck aufzubauen. Im Juli 2025 konnten wir auf diesen wirtschaftlichen Druck dann die Antwort aus Washington beobachten, der AI Action Plan. In diesem AI Action Plan ist im Prinzip eine Art von Gesamtexport vorgesehen, will sagen, man kann den gesamten KI-Stack von Amerika bis zu einem bestimmten Punkt exportieren und bei sich selbst benutzen, zum Beispiel im Nahen Osten. Und zwar von Chips bis zu Modellen. Genau diese Paketsituation hat klar gemacht, hier ist ein anderer Ansatz, zwar noch proprietär, aber als Gesamtpaket kümmere dich nicht drum, wir machen das alles für dich, wo eine andere Strategie genau diesen Kampf gegen Open Source aus China aufgenommen hat. Strategisch ist hier eigentlich nichts anderes passiert als im Globalisierungskampf, der ein bisschen stiller war als der Kalte Krieg im 20. Jahrhundert, den China gegen und mit dem Westen gleichzeitig aufgenommen hat. China hat bei der Globalisierung, was die Produktion und die Fertigung anging, den Kampf aufgenommen, indem sie immer bessere und bessere Qualität zu sehr günstigen Preisen angeboten haben. Und am Anfang konnte man das noch verlachen. Lange war so chinesische Technologie im Prinzip eine Art Abwertung in sich, so wurde es verwendet. Aber irgendwann sind die chinesischen Smartphones, die chinesischen Autos, die chinesischen alles Mögliche immer besser und besser geworden. Und das hat man in der westlichen Welt ganz lange nicht gesehen. Dadurch ist aber auch deutlich geworden, das Wettrüsten der KI-Supermächte, das ist ein bisschen wie im Kalten Krieg zwischen USA und Sowjetunion, zwar mit unterschiedlichen Strategien, aber in ähnlicher Intensität auf dem Weg. Vorspulen auf den Juni 2026. Die letzten Monate waren dabei immer intensiver. Nicht nur, dass Scott Galloway mit seiner KI-Dumping-Strategie, die er skizziert hat, eine große Debatte ausgelöst hat. Vor allem ja auch deswegen, weil Donald Trumps Kauf von TikTok, Zwangskauf von TikTok, ganz viel damit zu tun hatte, dass die Köpfe der jungen Menschen halt eine Zukunftsaussicht mittransportieren und eine Prägemacht mittransportieren, die eine große Relevanz haben kann für die Zukunft der Gesellschaft. Nicht nur das, sondern im Juni 26 wird auch klar, KI erreicht eine neue Sphäre. Wir haben hier im Podcast auch darüber gesprochen, Claude Mythos, aber in ähnlicher Größenordnung eben auch OpenAIs ChatGPT Sol 5.6. Im Juni 2026 ist genau das geschehen, was den letzten Zweifelnden in puncto digitale Souveränität endgültig klar gemacht haben dürfte, wie relevant das eben auch für Europa ist. Bekannterweise kappen US-Behörden plötzlich die stärksten großen Sprachmodelle für den Rest der Welt. Und weil gerade Anthropic nicht sicherstellen konnte, dass nur Amerikaner ihre neue KI benutzen, haben sie es kurzerhand für alle gesperrt. Über Nacht und mit ungewissem Ausgang. Geopolitisch und auch gesellschaftlich, interessanterweise, hat China überraschend gekontert. Denn ZAI, eine der wichtigsten chinesischen KI-Firmen, kommt plötzlich um die Ecke mit der Botschaft, Moment, A, wir haben hier unser neues Modell, GLM 5.2, und B, Spitzenintelligenz dürfte niemandem einzeln gehören, das darf nicht jederzeit entziehbar sein, man darf doch nicht künstliche Intelligenz als Machtinstrument verwenden. Das also, was man in einer Diktatur immer unterstellen würde, dass China genau das tut und in Klammern China auch schon getan hat in anderen Bereichen, das ist aus China als Argument gegen amerikanische KI gekommen. Der Kampf hat sich dieses Jahr im Sommer zugespitzt. Am 16. Juli 2026 veröffentlicht Moonshot Kimi K3, das größte je freigegebene Open Source bzw. Open Weights Modell. Nach eigenen Benchmarks nah an Anthropics Spitzenmodell. Die unabhängigen Rankings sahen ein bisschen anders aus, aber unter den unabhängigen Rankings gab es sogar welche, die K3 etwas vor den neuesten Modellen von Anthropic gesehen haben. Wiederum hat das wirtschaftspolitisch erdbebenhafte Auswirkungen. Nvidia, die wichtigste amerikanische Chipfirma, die nebenbei gesagt ja keine Chipfabrik hat, sondern sich nur auf den Computern und den Gehirnen ausdenkt, wie Chips funktionieren müssen, damit sie besser werden und in Taiwan komplett produzieren lässt. Nvidia also, das Barometer des amerikanischen KI-Erfolgs, zeitweise die wertvollste Firma des Planeten, verliert an einem Tag fast 600 Milliarden Dollar. Wiederum. Ein Erdbeben aus China für die amerikanische Wirtschaft. Wenige Tage später gibt es ein absolut eindeutiges Zeichen, dass wir hier einen geopolitischen Kampf führen. Also einen Kampf, wo China mit ökonomischen KI-Mitteln anfängt, Weltpolitik zu betreiben. Und das Signal dafür kommt aus keinem anderen Mund als dem von Xi Jinping, dem Staatspräsident von China und, ich zitiere, was die Funktion angeht, die öffentlich verfügbaren Quellen, der überragende Führer auf Lebenszeit. Will sagen, die in China mit Abstand mächtigste Person sagt, KI solle eine Symphonie der globalen Kooperation sein. Er greift also direkt ein in den KI-politischen Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und er sagt ganz offen, das chinesische Modell sei überlegen, weil es auf Kooperation, auf Open Source, auf Open Weights und auf einer Form von Gemeinschaftlichkeit basiere. Hier ist wichtig zu verstehen, dass das von Xi mit einem Fingerschnipsen geändert werden könnte, in der Millisekunde, wo es politisch nicht mehr hereinpasst. Aber im Moment ist es eine Erzählung, die sehr angenehm scheint. Aber im Moment ist es eine ökonomische Erzählung, die sehr angenehm scheint. Die Amerikaner mit ihren proprietären Systemen wollen euch abhängig machen und euch dann melken, bis eure gesamten wirtschaftlichen Kräfte dahin sind. Und wir sind kooperativ mit unserer Technologie. Ihr könnt sie selbst haben. Man darf auf Begriffe und Stimmungen wie Symphony und Global Cooperation nicht hereinfallen. Denn nicht nur, dass China das ändern könnte auf der einen Seite, wir haben auf der anderen Seite einen sehr wichtigen Faktor. Denn natürlich könnten alle möglichen Unternehmen sagen, hier, kein Problem, dieses Modell ist frei und wird für immer frei sein, ihr könnt es einsetzen, wie ihr wollt. Aber ein wesentlicher und sehr wichtiger Teil der KI-Transformation ist, dass sie ständig abgedatet werden muss. Es ist nicht in jeder Dimension, aber in vergleichsweise vielen Punkten sinnvoll oder sogar notwendig, immer wieder abzudaten. Und ja, ich weiß, inzwischen ist vollkommen klar, dass KI in vielen Aufgaben heute schon ausreicht, um zu automatisieren, heute schon ausreicht, um bestimmte Dinge zu erledigen. Aber dann wieder gibt es eine ganze Reihe von Arbeits- und Marktprozessen, wo man eben doch die jüngste KI braucht, um überhaupt zu bestehen. Zum Beispiel der Bereich der Sicherheit. Wenn wir also von Sicherheit sprechen, dann ist es sehr wichtig und sehr wirksam, dass man immer die neuesten Modelle hat. Und das wiederum bedeutet, das Versprechen, das Modell von gestern für immer frei verfügbar zu haben, ist eins, was ohne Updates, die sehr kostenintensiv sind, fast egal ist. Wir haben also zwei verschiedene Blöcke, die aufeinander prallen und in beiden Blöcken, in dem einen etwas offensichtlicher und in dem anderen etwas weniger offensichtlich, sind Fallen der Abhängigkeit. Und zwar der ökonomischen wie der politischen Abhängigkeit verborgen. Ende Juli 2026 eskaliert der Streit. Das Weiße Haus, wohlgemerkt das Weiße Haus und nicht etwa die Firma Anthropic, wirft Moonshot vor, Chimica 3 mit der sogenannten Destillation aus Anthropic-Modellen gewonnen zu haben. Das bedeutet, dass Moonshot angeblich eine Vielzahl von Fake-Accounts eingerichtet hat, die kostenlos auf der Seite von Anthropic dieses Modell mit so vielen Fragen bombardiert haben, dass die Antworten mit den Fragen zusammen, natürlich automatisiert, benutzt werden konnten, um Modelle anzulernen. Das ist ein bisschen, als würde man Benzin aus dem Tank klauen. Die Vereinigten Staaten, vor allem Finanzminister Bessent, droht damit Sanktionen. Verbote einzelner chinesischer Modelle werden geprüft, was aber im Open-Source-Kontext gar nicht so leicht ist durchzusetzen. Und gleichzeitig waren Nvidia, Meta und Microsoft in einem offenen Brief vor der Regulierung von Open Weights. Das bedeutet übersetzt, dass diese Unternehmen glauben, man dürfe in diesen Marktkampf nicht zu tief rein politisch eingreifen. Unter anderem auch deswegen, weil Nvidia und Meta ja selbst viele Open-Source-Strategien haben und Open-Source und Open-Weight gerade im Punkto Ökosystem essentiell für eine Weiterentwicklung sind. Dass auch Microsoft mit dabei ist, hängt damit zusammen, dass Microsoft, anders als vielleicht Leute vor vielen, vielen Jahren gedacht haben mögen, in sehr vielen Bereichen eigene Open-Source-Weiterentwicklungen versucht voranzutreiben. Und natürlich die Schwierigkeit, dass deren Halbtochter OpenAI an manchen Stellen dann doch nicht so abhängig ist, wie Microsoft das vielleicht gerne hätte. Sie also ein bisschen Konkurrenz im eigenen Haus haben. Während also in den Vereinigten Staaten die gesamte KI-Szene plötzlich in verschiedene Lager zu zersplittern scheint, die einen sind darauf angewiesen, so schnell wie möglich Geld zu verdienen und die anderen sind darauf angewiesen, dass ein großes Ökosystem mit vielen erfolgreichen Playern ihre Produkte benutzt. Diese verschiedenen Szenen also sind in den Vereinigten Staaten plötzlich viel deutlicher erkennbar als zuvor. Aber auch in China gibt es eine Form von Wende. Denn vollkommen klar war lange Zeit, dass die chinesische Politik der Dumping-Strategie einen gewissen Preis hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass da jemand im Hintergrund Geld investiert hat, mit dem Ziel, Marktanteile zu bekommen und deswegen Produkte angeboten hat, die sich so nicht gelohnt haben. Diese Wende nun, die kann auch dadurch zustande gekommen sein, dass plötzlich jemand gesagt hat, so viel Geld haben wir vielleicht gar nicht mehr, bis wir die amerikanischen Unternehmen klein bekommen haben. Zwischen dem 13. und dem 16. August ist diese Wende ganz plastisch spürbar geworden in den Preiserhöhungen von DeepSeek, speziell was die Schnittstelle angeht. Wir reden hier nicht von irgendeiner Preiserhöhung. Bei den Token, dieser Maßeinheit der Rechenpower von KI, wird in der Regel mit dem Preis für 1 Million Token gerechnet. Und die Erhöhung von DeepSeek war für 1 Million Token von 87 Cent auf $3.96. Eine mehr als Vervierfachung. In einzelnen Positionen bei den verschiedenen Modellen gibt es sogar Anstiege von über 1000%. Dazu gibt es erstmals Peak- und Off-Peak-Tarife. Will sagen, wenn man über eine bestimmte Maßeinheit hinaus ist, muss man mehr bezahlen. Weil ganz offensichtlich zu viele Leute die Dumpingpreise sehr radikal ausgenutzt haben. Übrigens gibt es auch hier wieder Gerüchte von einer Art KI-Guerilla-Frontkrieg. Besonders interessant, weil natürlich nicht nur Moonshot beschuldigt worden ist, bei Anthropic heimlich gelernt zu haben mit Fake-Accounts, sondern weil das gleich auch umgekehrt funktionieren könnte. Wenn ich weiß, mein Wettbewerber aus China verbrennt für jeden Dollar, den ich für Token investiere, 10 Dollar Geld, dann kann ich aus Sicht von OpenAI oder Anthropic, könnte ich, weiß nicht, reine Vermutung, richtig ordentlich Strecke machen mit komplett sinnlosen oder vielleicht sogar sinnvollen Berechnungen, die ich selber verwenden kann. Und plötzlich zahlt für jeden Dollar, den ich investiere, mein ärgster Konkurrent 10 Dollar drauf. Kein Wunder, dass an dieser Stelle das Modell irgendwann vielleicht nicht mehr aufgeht, selbst wenn man einen ganzen Staat im Hintergrund hat. Die Begründung, die DeepSeek gegeben hat, lässt aufhorchen. Sie haben nämlich gesagt, dass die Nachfrage die Kapazität sprengt. Und das ist deswegen interessant, weil eigentlich bis dahin die chinesischen digitalen Infrastrukturen als ziemlich belastbar galten. Aus dem einfachen Grund, weil alles in China gleich mit Tausend und Hunderttausend und Millionenfacher Stärke geplant und gemacht werden muss. Die schiere Zahl der Menschen bedeutet ja, dass selbst wenn nur 2, 3, 4, 5% der Bevölkerung ein Produkt benutzen, was für digitale Produkte noch nicht mal besonders viel sein muss, dass wir dann sofort im zweistelligen Millionenbereich unterwegs sind. Und diese Ebene, die kann man überhaupt nur adressieren, indem man unfassbare, gigantische und eben auch für Spitzen- und Peakzeiten zur Verfügung stehende Infrastruktur aufbaut. Und dass eine solche Infrastruktur plötzlich an ihre Grenzen kommt, das zeigt nicht nur den Daten-, den Berechnungs- und den Energiehunger von KI, sondern das zeigt auch, dass dieser Kampf eben noch nicht entschieden ist. Es ist ein Kampf der Systeme im Bereich KI, der KI-Kapitalismus der Vereinigten Staaten, im Silicon Valley mit sehr großer Radikalität und fast ohne Rücksicht auf Verluste vorangetrieben, und der staatskapitalistische, mindestens ebenso rücksichtslose KI-Krieg, der eleganter formuliert wird, der am Ende aber noch härter und vor allem noch wesentlich undemokratischer vollzogen wird. Der Kampf dieser beiden Machtpole, wo wir mittendrin sind, der hat eine ganze Reihe von Folgen für Europa. Und die vielleicht wichtigsten Folgen konnten wir zuletzt in sehr vielen anderen Industriebereichen beobachten. Wenn man das nämlich abschließen will, dann ist die Dumping-Strategie eine, die wir kennen vom Stahl, schon erwähnt, von Solarenergie, von Solarmodulen. Wir kennen sie von E-Autos, wir kennen sie aus sehr vielen einzelnen Bereichen der Produktion, der Fertigung, bis hin zur Software, bis hin zu Social Media und Plattformen, zum Beispiel mit TikTok. Aber KI ist eine andere Liga, denn KI ist eine Querschnittstechnologie, die die gesamte Wirtschaft verändern wird. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier anders vorgehen müssen. Wir haben es mit zwei Polen zu tun, die im Bereich künstliche Intelligenz schneller in der Entwicklung sind und intensiver in der Investition sind und leider auch viel stärker in der wirtschaftlichen Umsetzung von Erkenntnis und Forschung sind. Und dass wir dazwischen nicht aufgerieben werden, ist eine zusätzliche Schwierigkeit dazu, dass Europa in manchen Bereichen hinterher ist. Der Europablick auf diese Dumping-Situation, der ist an manchen Stellen überraschend angenehm. Denn wenn wir das wissen und wenn wir diese Strategie nicht nur national, sondern auch kontinental richtig aufsetzen, dann haben wir einen großen Vorteil. Wenn zwei sich bekriegen, dann ist es nicht selten der Dritte, der den Fisch vom Teller ziehen kann. Selbst wenn der Dritte vielleicht ein Einzelner nicht so stark ist wie die beiden anderen. Im Gegenteil, wir können in dem Moment, wo wir aus europäischer Sicht sehen, da hauen sich zwei und fügen sich schweren Schaden zu, vielleicht die einzelnen Punkte wie Dumping sinnvoll ausnutzen. Und ich rede jetzt nicht von einem europäischen Tech-Nationalismus. Ich rede jetzt nicht davon, dass dieser Wirtschafts- und KI-Krieg zwischen den USA und China einer ist, wo wir unbedingt mitrühren müssen auf einer konträren und gegnerischen Ebene. Weil wir können die Vorteile der US-Ansätze und die Vorteile der chinesischen Ansätze unter Berücksichtigung der europäischen Werte vielleicht sinnvoll, naja, gegeneinander ausspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht der KI-Krieg zwischen den USA und China die größte singuläre Chance für Europa ist, mit einem anderen Ansatz, der hier und da etwas langsamer ist, etwas bedächtiger, vielleicht etwas weniger wirkmächtig, ob das nicht die größte Chance ist, aufzuschließen und vielleicht sogar zu überholen. Und wir reden jetzt nicht davon, dass wir in Europa unbedingt auch eigene große Sprachmodelle in absurder Qualität brauchen. Ich glaube, dass es in Europa ein paar Ansätze gibt, die an dieser Stelle vielversprechend sein können. Und ich meine jetzt nicht nur das häufig erwähnte Mistral, sondern auch ein paar andere Open-Source-Ansätze, die in Deutschland immer relevant werden. Aber die Diskussion erreicht schnell eine Ebene der Gesellschaft und der Politik. Denn wir zahlen ja nicht nur den offiziellen Preis in Dollar oder Euro oder Yuan. Wir zahlen ja auch einen zweiten, nicht sichtbaren ideellen Preis. Der Weltbildpreis, der einer ist, der heute schon in China erkennbar ist, Stichwort Platz des himmlischen Friedens, wo eine chinesische App einfach plötzlich abbricht, wenn man danach fragt, oder die Vereinigten Staaten, wo vorstellbar ist, dass genau wie Claude Mythos von den Vereinigten Staaten plötzlich abgeschnitten wurde, aus politischen und geopolitischen Gründen KI nicht mehr in vollem Umfang einsetzbar ist, dass wir hier nicht aufgerieben werden, sondern daraus einen Vorteil ziehen können. Nämlich, dass überall dort, wo wirkliche Unabhängigkeit plötzlich relevant ist, wo Handeln nach den Werten, und zwar den eigenen Werten, plötzlich wichtiger ist, als technologisch an der absolut führenden Spitze zu sein. Überall dort haben wir vielleicht Anwendungen, die eine dritte europäische Variante wichtiger machen. Was aber dieser Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und China zum Schluss als Ausblick, dieser KI-Kampf, dieser Wirtschaftskampf zwischen diesen beiden Blöcken, was der so wunderbar und furchteinflößend gleichzeitig klar macht, ist, wie unfassbar relevant eine dritte europäische Perspektive ist. Zwischen den beiden Blöcken aufgerieben zu werden, das ist eine reale Gefahr. Und die Gefahr wird größer, je weiter unter Donald Trump die Vereinigten Staaten sich vom Westen entfernen. Das haben sie schon in vielerlei Hinsicht. Und niemand kann sagen, was beim nächsten oder übernächsten Präsidenten da passieren könnte. Und selbst die größten Amerika-Fans, zu denen ich mich selbst zähle, zu denen ich gehöre, selbst die größten Amerika-Fans können im Moment nicht unbedingt empfehlen, die technologische und wirtschaftliche und ideologische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu intensivieren. Das heißt, wenn man auf Krampf das Gute sehen möchte, wie ich es halt manchmal möchte, wenn man verzweifelt versucht, Optimist zu bleiben und das auch schafft, wie ich das auch schaffe, wenn man also zu denjenigen gehört, die in diesem ganzen Fortschrittstobuwawuhu immer wieder die positiven Aspekte sehen, die weltverbessernden, lebensverbessernden Aspekte deutlich herausheben wollen, ohne vielleicht die negativen Aspekte zu verschweigen, aber die positiven Aspekte deutlicher zu zeigen. Wenn man das also tut, dann ist an diesem Kampf das mit Abstand Positivste, dass noch die letzte Person, noch der größte Zweifler begreift, wir brauchen in Sachen KI eine europäische, eine deutsche, eine in jedem Fall liberale und demokratisch kontrollierte Gegenvariante. Das muss nicht in jeder Dimension, in jeder Qualität die Größenordnung erreichen, die in den Vereinigten Staaten und China stattfindet. Das ist vielleicht technologisch auch nicht möglich. Das muss aber zumindest als Rückfallebene taugen, dass man halt nicht mehr in allen Bereichen dieses Stacks, in allen 7 Ebenen, mit denen man das bewerten kann, eine vollständige Abhängigkeit herrscht, sondern dass man in dieser und in jener und in solcher Ebene so weit vorne ist, dass man verschmerzen kann, dass die 4. und 5. vielleicht immer noch eine ist, wo eine gewisse Abhängigkeit besteht. Und vielleicht sogar, dass in manchen Ebenen sich eine Abhängigkeit umdreht. So wie wir das im Chip-Bereich schon gesehen haben mit der niederländischen Firma ASML. ASML, die in den Niederlanden sitzen, zeitweise Europas wertvollste Firma nach Börsenwert und die im Prinzip eine Art Monopol lange Zeit hatten, was die Fertigungsmaschinen für High-End-Chips angeht. Und diese Fertigungsmaschinen, die haben eben nicht dazu geführt, dass wir in Europa den Rest der Welt erpresst haben, sondern dass wir in Europa ein Gegengewicht etablieren konnten. Und dieses Gegengewicht, davon 2, davon 3, davon 5 zu haben, das würde ausreichen, um den Druck gegenseitig aufzubauen und damit viel weniger erpressbar, viel weniger beeinflussbar zu werden. Denn im Zweifel ist eine gegenseitige Abhängigkeit etwas viel angenehmeres als eine einseitige Abhängigkeit. Im Zweifel ist digitale Souveränität eben nicht Autarkie, sondern das Wissen von allen Beteiligten, dass man ohne einander nicht wirklich und nicht lange aushält. Und ich glaube, das ist in einem turbulenten 21. Jahrhundert, vorsichtig gesagt, gerade im technologischen Bereich, der die Wertschöpfung der Zukunft, die wirtschaftlichen Erfolge der Zukunft maßgeblich prägt und beeinflusst, im Bereich KI so essentiell wie selten zuvor. Dass wir in Europa ausreichend viele, ausreichend starke Hebel rund um künstliche Intelligenz und den Großbereich Tech haben, damit wir eben nicht in jeder Dimension beeinflussbar sind, damit wir eben nicht in jeder Dimension abhängig sind, sondern dass wir im Zweifel eigene europäische Herangehensweisen haben. Und wie gesagt, das soll nicht dem Tech-Nationalismus das Wort reden. Es soll aber auch gegen die tech-nationalistischen und sogar konträren Bestrebungen, die irgendwo zwischen Washington, dem Silicon Valley und eben naheliegenderweise auch China sehr radikal vorangetrieben werden, Stichwort Grönland-Annexion, dass das nicht dazu führen darf, dass wir irgendwann hilflos ausgeliefert sind. Das, glaube ich, ist jeder und jedem klar. Und mit diesem Fanal für digitale Souveränität, für den Aufbau einer bestimmten Form von Unabhängigkeit, für den Aufbau eines eigenen wirtschaftlichen KI-Erfolgs in Bereichen, dass ausreichend viele europäische und deutsche Unternehmen Weltspitze werden können, auch im Bereich digitaler Vernetzung, auch im Bereich KI, auch in Zukunftsbereichen wie Quantum Computing. Das ist meine persönliche Vision, die ich vielleicht als zentralen Vorteil des sehr harschen, sehr interessanten und manchmal sehr gruseligen Kampfes im Bereich KI zwischen China und den Vereinigten Staaten sehe. Ich hoffe nicht, dass der Krieg noch zu lange weitergeht, weil er sehr viel Energie verschwendet, die anderweitig benutzt werden könnte. Ich glaube allerdings, dass wir in Europa gut beraten sind, die Zeit, die der Kampf andauert, so klug und so intensiv wie möglich zu nutzen. Soweit an dieser Stelle, inklusive der Vision einer digitalen KI-Souveränität aus Europa und Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr mit uns zu diesem Thema diskutieren wollt, dann tut das gerne auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok oder auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.